Ja, traditionell und modern. Ein spannendes Thema, was erstmal relativ theoretisch klingt, aber wenn es dann einen wirklich betrifft und man auf einmal feststellt, man ist voll modern, yeah. Oder aber man ist eher traditionell und oldschool, dann kann man feststellen, was für Emotionen und was für eine Kraft dahinter sein kann. Und deswegen habe ich gedacht, bevor ich mit der Predigt richtig einsteige, taste ich mich mal so rein theoretisch an das Thema heran, weil das tut noch nicht weh. Und genau. Eine Grundthese ist, denke ich, und das kann man, wenn man diese Welt sieht, auch sofort sehen, unsere Welt entwickelt sich. Sie verändert sich. Ob es jetzt zum Besseren oder zum Schlechteren ist, da können Leute natürlich schon wieder anfangen, sich zu streiten. Die einen würden sagen, ja, es wird doch immer besser, alles klasse, guck dir allein die Handys an, schon viel besser heute wie damals. Andere sagen, ach nee, die Welt, es wird alles immer schlimmer, früher war das besser. Wenn ich das heute so sehe, das ist alles nichts mehr. Egal, okay, also die Welt verändert sich. Und ich habe mal überlegt, wie diese Welt sich so verändert und habe ein ganz raffiniertes Schaubild gemacht. Wenn wir das mal zeigen dürften. Ja. Wow. Ja, das. Ja, ne? Das war noch ein bisschen schüchtern. Okay, na gut, okay. Das kommt dann eher mehr wie Spott rüber. Okay. Ja, das ist die Welt. Und ihr seht also, die Welt geht auf und ab. Mit diesem Auf und Ab wollte ich deutlich machen, dass es nicht so ist, dass wir uns konstant in eine Richtung bewegen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir manchmal auch wieder Schlenker machen und wieder zurückgehen zu dem, was man früher war. Also wenn man sich mal überlegt, ältere Historienfilme haben die Männer so lange Lockenpracht. Und wer Glatze hat, der muss so eine Perücke aufsetzen. Dann werden die Haare immer kürzer, 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 bis zum Schluss sie bis hier oben abrasiert waren. Dann war es auf einmal wieder revolutionär, lange Haare zu haben. Jetzt ist das, glaube ich, gar kein Thema oder so. Dafür gibt es mittlerweile wieder Männer, die Bart tragen. Aber ist das nicht auch schon wieder out? Ich weiß nicht, wie oft, aber ich glaube, bis jetzt dreimal in meinem Leben habe ich erlebt, dass Leggings modern sind. Jedes Mal frage ich mich, warum, aber es geschieht immer wieder. Und auch andere, ja schon relevantere kulturelle Themen gehen mal auf, mal ab. Zum Beispiel so Sachen wie moralische Strenge. Ne? Da geht's mal in eine Richtung und man wird zu einem sehr moralisch strengen, zu einer sehr moralisch strengen Gesellschaft. Irgendwann haben die Leute die Nase voll davon, weil das kann alles gar nicht mehr einhalten. Und dann kippt es und dann fängt auf einmal das Ganze an, sich zu liberalisieren. Irgendwann gibt es so ein liberales Leben, wo alles erlaubt ist. Und dann merken die Leute, boah, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel. Das eine oder andere sollte doch reguliert werden. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Und das wollte ich damit deutlich machen mit dieser Welle. Nicht immer ist es so, dass wir uns als Menschheit gezielt nach vorne entwickeln, sondern manchmal läuft es auch auf und ab. Und je nachdem, was gerade dran ist, ist gerade das eine oder das andere dran. Also lange Haare, kurze Haare, Hosen, Röcke, Bärte, keine Bärte, besonders fromm sein in der Kirche, weniger fromm sein, das geht auf und ab. Und wenn man länger auf der Welt ist, kriegt man auch den einen oder anderen Trend mit oder freut sich, wenn auf einmal wieder was kommt, was man in der Kindheit cool fand und sich dann wieder freuen kann und dabei aber modern ist. Unsere Welt verändert sich. Allerdings kann man auch sehen, dass es manchmal Punkte gibt, die ein bisschen prägnanter sind, nämlich Punkte, wo es wechselt, wo die Richtung wechselt, wo Wendepunkte sind. Diese Wendepunkte, wo dann es auf einmal wieder in eine Gegenbewegung geht, das können Punkte sein, wo es in einer Gesellschaft große Verwerfungen gibt. Und ja, wo vielleicht das Ganze auch gar nicht einfach nur so abgeht, dass alle sich sagen, hey, komm, wir gehen mal in die andere Richtung, sondern wo es tatsächlich große politische und gesellschaftliche Verwerfungen gibt. Also mir fällt zum Beispiel die Französische Revolution ein. Das ist eine Sache, die ja, wo massiv auf einmal Verhältnisse gekippt haben. Und kurz davor waren Herrscher so absolutistisch wie noch nie zuvor in der europäischen Geschichte. Und dann auf einmal kippt das in genau das Gegenteil. Und auf einmal werden diese ganzen Herrscher, die sich für so sicher hielten, alle kopflos. Die andere Sache ist die, was ich auch versucht habe, hier zu deutlich zu machen, ist, dass es so ist, dass in den letzten 200 Jahren, 300 Jahren sich und die Veränderungen in unserer Welt definitiv beschleunigt haben. Was zum Teil einfach an unseren Technologien liegt, dass wir mit unseren Technologien schneller entwickeln können, schneller entdecken können und deswegen auch wieder schneller grundlegende neue Techniken entwickeln. unser Leben, überlegt mal, wie das Leben vor 50 Jahren war, vor 100 Jahren war. Wer kann sich noch erinnern, als es nur ein einziges Telefon zu Hause in der Wohnung gab? Okay. Wählscheibe. Wer hat noch mit einem Wählscheibentelefon? Diese Gemeinde ist doch älter, als ich dachte. Ja, aber wer hat eigentlich noch kein Wählscheibentelefon gehabt zu Hause? Wer kann sich nicht mehr erinnern? Doch, es gibt welche, die noch keinen. Ja, siehste, also es gibt doch welche. Ach, das beruhigt mich jetzt wieder. Ja, also. Und das bedeutet, dass diese Spannung zwischen traditionell und modern in unserer heutigen Zeit stärker ist als vielleicht vor 300-400 Jahren, weil einfach die Entwicklungen schneller hintereinander folgen. So, wenn man sich jetzt dieses Schaubild anguckt, dann sieht man, dass an jedem x-beliebigen Punkt dieser Linie gibt es ein Jetzt, ein Vorher und ein Nachher. Das ist grundlegende Eigenschaft dieser Linie. Es gibt ein Damals, ah ja, das war damals. Es gibt ein Heute, ja, so macht man das jetzt. Und es gibt ein Wow, das ist ja ganz neu, das ist ja klasse, da will ich auch hin. Und das trifft für jeden Punkt dieser Linie zu und deswegen für jede Person. Jeder erlebt das und jeder hat seine individuelle Sichtweise davon, von, ah ja, das war damals, ah ja, so gehört das und wow, oh, das ist ja ganz neu. Und obwohl die Welt sich konstant verändert, tun wir das als Gesamtmenschheit vielleicht, aber nicht als Einzelpersonen. Sondern wir als Einzelpersonen werden in einen bestimmten historischen Kontext hineingeworfen, so einer von diesen drei Sternpunkten. Und es gibt eine Phase in unserem Leben, wo wir sozusagen stärker von unserer Umwelt geprägt werden und wo wir sozusagen gewisse Grundparameter in uns aufnehmen. Und natürlich sind wir im Laufe der Zeit wandlungsfähig, aber trotzdem ist es noch einzuordnen, in welchem Zeitfenster der Kulturgeschichte wir gestartet haben. Und das kann man an ganz allgemeinen Dingen, kann man das festmachen, weil es nämlich gewisse gemeinsame Erfahrungen gibt, von denen man sagen kann, ja, das weiß ich noch. Hat jemand unter euch das Problem zu Hause gehabt zwischen Daktari und Sportschau? Okay, eine Person nur. Daktari, du auch, Daktari und Sportschau. Oder Raumschiff Enterprise und Sportschau. Weil man hat nur einen Fernseher zu Hause und der Vater will Sportschau gucken, aber auf der anderen Seite läuft so ein alberner Kram. Mit Tieren oder Leuten mit langen Ohren oder so. Das haben bestimmte Leute, andere Leute haben das wieder nicht. Wir haben also alle unsere eigene Zeitidentität. Und in unserer heutigen Zeit beschleunigt sich das. Das heißt also, während man sicher sein konnte in der damaligen Zeit, dass man seine eigenen Kinder noch voll versteht, bei den Enkelkindern es schwieriger wird, aber die Urenkelkinder, die sind schon weiter weg, kann es einem heute passieren, dass schon die eigenen Kinder fremd sind. Oder dass sozusagen Geschwister schon in unterschiedlichen Segmenten groß werden. Eine Freundin von mir, die hat drei Töchter gehabt. Die erste hat wie Wahnsinn gekämpft um ein Piercing. Die zweite hat es sofort gekriegt und die dritte fand es voll asso. Und die waren jeweils 2 Jahre auseinander. Wir haben also eine in uns veranlagte, hineingelegte Kulturspannbreite, von der wir sagen würden, ja, so macht man das, so gehört sich das, da fühle ich mich wohl. Ein, ja, das ist oldschool, kenne ich schon, aber muss nicht sein. Und eins, ach nee, das tue ich mir jetzt selber nicht mehr an. Das sollen die anderen machen, ich mache das nicht mehr. Und das ist bei uns allen so. Das ist natürlich veränderbar und die Flexibilität von Menschen sind unterschiedlich, aber das ist sozusagen eine Grundkonstellation von uns Menschen. Was bedeutet das, wenn Menschen sich jetzt zusammenrotten und eine Organisation bilden? Nun, eine Organisation wird gebildet in einem bestimmten Kulturkontext und dieser Kulturkontext ist sozusagen die Auskleidung in dieser Gründungsphase. Und so wie diese Organisation sich gründet in einem bestimmten Moment, so ist sie dann erstmal. Und das heißt, warum hat man so eine Organisation gegründet? Weil es die vorher noch nicht gab. Da gab es andere Organisationen, aber jetzt wurde es mal Zeit, diese Organisation zu gründen. Und deswegen ist diese Organisation zu Anfang progressiv. wow, boah, hast du gehört, das ist dieser ganz neue Verein, die haben ganz neue Ideen. Voll krass, musst du unbedingt mitmachen. Dann ein bisschen später, wenn es gut geklappt hat, oje. Wenn es gut geklappt hat, wird so eine Organisation zum Mainstream. Und ganz viele sind da drin. Sie stellen vielleicht sogar die Mehrheit. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Kultur sich weiterentwickelt und diese Organisation ist nicht mehr Mainstream, sondern wächst langsam aus der Kultur raus. Genau sagt, die Kultur geht einfach weiter. Und dann fängt an, diese Organisation in ihrer Kultur und in ihren Ansprüchen elitär zu werden. Und wie irgendwann einmal kann es ihr passieren, dass sie irrelevant wird, weil das Thema durch ist. Also, es war mal krass, die Grünen zu wählen. Also, das war krass. Sich gegen die etablierten Parteien aufzustehen und die Grünen zu wählen. Joschka Fischer mit Turnschuhen ins Parlament da in Hessen. Und jetzt Beraterjob bei BMW. Okay, aber jetzt ist die Grünen Mainstream. Viele fragen sich vielleicht auch, brauchen wir jetzt noch unbedingt die Grünen? Muss da jetzt nicht noch was Neues kommen? Weil das, was die Grünen drauf haben, okay, das kennen wir jetzt. Das haut jetzt auch keinen mehr um. So können wir sehen, dass es bestimmte Kulturprozesse gibt. Eine besondere Situation ist, wenn es bei dieser Organisation sich um eine Offenbarungsreligion handelt. Also eine Religion, die darin fußt, dass es einen bestimmten historisch konkreten Moment gab, wo eine Person aufgestanden ist und gesagt hat, so ist es. So soll es sein, daran müsst ihr euch ausrichten. Diese Person, weil sie ja historisch konkret ist, ist in einen bestimmten historischen Kontext hineingeboren und spricht in diesen historischen Kontext hinein. Und dann bleibt für diese Offenbarungsreligion die Frage, wie verhält sie sich dazu, wenn die ganze Sache sich weiterentwickelt? Bleibt sie kulturell stehen auf der Stufe, wie ihr Gründer, ihre Gründerin gewesen ist? Oder aber versucht sie sich im Laufe der Zeit mitzuwandeln und versucht zu überlegen, wie es kulturell und in einer neuen Welt die Gründungsworte neu Sinn machen. Wie das aussieht, wenn man stehen bleibt, kann man an den Amish-Bibeln sehen. Da bitte mal ein Bild. Die sind im 16., 17. Jahrhundert aus Europa nach Amerika ausgewandert, weil dort die Freiheit war. Und die sprechen noch so einen schwäbischen Dialekt, wie man hier vor 300 Jahren gesprochen hat. Also gar nicht mal so unbedingt für uns jetzt heutzutage verständlich. Und die sind ganz bewusst auf dem kulturellen Punkt stehen geblieben, aus dem sie ausgewandert sind. Das heißt, sie haben keine Maschinen und sie haben kein elektrisches Licht. Und deswegen fahren die halt noch mit so Kutschen und haben Klamotten an, wie damals schick waren. Mussten sich nur in bestimmten Gegebenheiten an den Staat anpassen. Das heißt also, damit da nicht so die PKWs auf die Kutschen draufsemmeln, besonders in der Nacht, müssen sie elektrisches Licht an ihren Kutschen machen. Das ist halt Vorschrift. Das wollen die eigentlich nicht, weil elektrisches Licht ist ja Modernität. Damit wollen sie nichts zu tun haben. Wird ihm aber von diesem gottlosen Staat aufgezwungen. Also machen sie es. Das ist eine Glaubensgemeinschaft, die ganz bewusst sich entschieden hat, an dem Punkt, wo wir gegründet worden sind und wo wir ausgewandert sind und sozusagen uns etabliert haben, da wollen wir bleiben und wir wollen keine Veränderung, sondern so bleiben, wie wir sind. Die andere Möglichkeit einer Offenbarungsreligion ist, sich zu überlegen, was bedeutet unsere Botschaft in der neuen Zeit. Solche Kulturveränderungen finden sich auch in der Bibel. An ganz verschiedenen Stellen. Zum Beispiel am Anfang waren die Israeliten ja Halbnomaden, das heißt, sie zogen mit Zelten durch die Gegend. Wo wohnte Gott? In einem Zelt. Das Offenbarungszelt. Das Allerheiligste, das, was Gottes Präsenz ausmacht, die Steintafeln, wo waren sie drin? In einer Kiste. Diese Kiste, wunderbar kostbar gestaltet, war direkt von Anfang an mit zwei Tragstangen ausgerüstet, damit das Ding durch die Gegend getragen werden kann. Weil natürlich das Volk Israel Halbnomaden waren. Was soll ein Halbnomade mit einem fest installierten Heiligtum? Die sind damit durch die Gegend gezogen. Dann sind die Israeliten in das gelobte Land gekommen, sind dort sesshaft geworden, haben mit den Zelten aufgehört, haben sich Häuser gebaut, haben in Häusern gelebt. Ja, und wo lebt Gott? Du Mama, warum muss Gott im Zelt wohnen, wo wir doch alle Häuser haben? Ja, Kind, weiß ich auch nicht, musst du mal den König fragen. Und irgendwann startet dann Salomo, König Salomo, der dritte König, den Prozess und baut einen Tempel. Und dann wird feierlich dieser Tempel eingeweiht und es wird deutlich gemacht in diesem ganzen feierlichen Brimborium, jetzt zieht Gott vom Zelt um in einen tollen Tempel. Da wird sozusagen eine neue Kulturebene geöffnet. Und jetzt können die Israeliten endlich sagen, aha, unser Gott wohnt auch in einem vernünftigen Haus. Es ist nicht so, dass er auf dem Campingplatz wohnt. Eine andere Sache ist, als die Israeliten dann Jerusalem verloren haben, der Tempel zerstört worden ist und sie deportiert wurden nach Babylon, da waren sie raus aus dem gelobten Land, hatten keinen Tempel mehr. Ihre entscheidenden Identifikationspunkte waren ihnen genommen. Wie sollten sie in Babylon ihren Glauben leben? Sie haben sich zurückbesinnt auf ihre Ursprünge und haben angefangen zu verschriftlichen, was ihren Glauben ausmacht. Und haben sehr, sehr viele rituelle Vorgehensweisen und so definiert, weil sie keinen Tempel mehr hatten, an dem sie sich festsetzen konnten. Ein weiterer Schritt. Immer mehr Juden wurden durch Kriege, aber auch durch Leben, durch das Leben, durch Handel um das Mittelmeer herum verstreut. All diese Juden, die nicht in Palästina wohnten, sondern die ums Mittelmeer herum lebten, konnten kein Hebräisch, sondern die haben die Sprache, wo sie lebten, gelernt. Muss man seinen Kindern jetzt unbedingt Hebräischunterricht aufbrummen, damit sie die Bibel noch im Original lesen können? Das Genöle will sich doch keiner antun auf Dauer. Irgendwann war es nicht mehr praktikabel. Man verstand nicht mehr die eigene Bibel, obwohl man ja Jude war und sich ja nach dem Alten Testament definierte. Also wurde die Bibel übersetzt ins Griechische, der damaligen gängigen Sprache. Ein Riesenschritt, der dann mit einem Mythos gerechtfertigt wurde, dass man 72 weise Männer nahm, die alle unabhängig voneinander die Bibel übersetzt haben und siehe da, es war alles identisch. Um deutlich zu machen, das ist auch Gott inspiriert, obwohl es jetzt griechisch ist und nicht hebräisch. Einige haben geschmunzelt, aber daher kommen unsere christlichen Wurzeln, dass die ersten Christen kein Problem hatten, Jesus ins Griechische zu übersetzen. Weil Jesus hat ja nicht griechisch gesprochen, sondern aramäisch. Dass man die Worte Jesu, des Sohnes Gottes, übersetzen darf in eine andere Sprache und dabei ja automatisch interpretiert, war für die Christen, für die ersten Christen deswegen okay, weil sie jüdische Wurzeln hatten und da ihnen dieser Vorgang schon bekannt war. Der Islam ist einen ganz anderen Weg gegangen. Du darfst den Koran nicht übersetzen. Sondern der Koran ist nur der Koran in so, wie er geschrieben ist. Und deswegen müssen muslimische Kinder auf der ganzen Welt den Koran auf Arabisch auswendig lernen. Aus Arabisch von vor über 1000 Jahren. Weil nur in dieser Sprache die Inspiration Gottes wohnt. Auch im Christentum findet sich so ein radikaler Kulturübergang, nämlich der Übergang von jüdischer Sekte zu einer weltweit umspannenden interkulturellen Religion. Okay, das war jetzt meine Vorbemerkung. Wir verändern uns. Wir haben eine Offenbarungsreligion, die verankert ist an einen Zeitpunkt von vor 2000 Jahren. Wie verhalten wir uns jetzt damit, dass die Welt sich ändert? Aber wir diesen Punkt haben, an dem wir eigentlich verankert sind. Und damit, dass wir seit 2000 Jahren existieren. In unserer Gemeindevision heißt es, modern und traditionell, unsere Gemeinde orientiert sich an der heutigen Lebenswelt der Menschen. Sie integriert neue geistliche Impulse und moderne christliche Spiritualität, lässt sich aber auch von der Geschichte und Tradition der ganzen Christenheit inspirieren. Das heißt, unser Grundansatz ist der, wir wollen es versuchen, den christlichen Glauben in die heutige Zeit hineinzubringen, hineinzuinterpretieren. Das heißt, wir sehen es als unsere Kernaufgabe an, das, was Jesus gesagt hat, zu übersetzen in unsere heutige Zeit. Was bedeutet das heute? Was bedeutet das Gleichnis vom Sämann? Weil kaum einer von uns lebt davon, dass er Samen aussät. Was bedeutet aber dann das Gleichnis vom Sämann in unserer heutigen Zeit. Für uns. Für all die Menschen, die schon lange nicht mehr gesät haben, weil sie ihren Lebenserwerb anders machen. Das ist unsere vornehmliche Aufgabe. Und das wollen wir tun. Wir wollen versuchen, das Wort Gottes in unsere heutige Zeit, in unsere heutige Kultur hineinzubringen. Und da wir schon 11 Jahre existieren, kann es sein, dass das, was wir am Anfang mal angefangen haben auszudenken, vielleicht jetzt oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren gar nicht mehr aktuell ist, sondern dass wir unsere Gottesdienste und das, was wir in der Gemeinde machen, wieder ein bisschen überdenken müssen. Wie muss man das gestalten, damit es dem Heute entspricht? Denn das Heute entwickelt sich immer weiter. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht nur im Heute leben, sondern wollen bewusst versuchen, einen größeren Kulturkontext im Blickfeld zu nehmen. Warum? Warum lohnt es sich, nicht nur in dem kulturellen Heute des Glaubens zu leben, sondern warum ist es lohnenswert zu versuchen, ein bisschen zu vermitteln zwischen traditionell und modern? Das möchte ich mit folgendem Beispiel beschreiben. Wir alle lernen auf eine bestimmte Art und Weise Glauben kennen. Und die Art und Weise, wie wir diesen Glauben kennen, ist sozusagen unser persönliches Glaubensfortbewegungsmittel. Und je nachdem, in welcher Gegend wir zum Glauben gekommen sind, wie wir geprägt worden sind, könnte dieses Gefährt unterschiedlich aussehen. Ich bediene jetzt einfach mal ein paar total dämliche Bilder oder so, nehmt es mir nicht übel. Da gibt's vielleicht so superschnelle, charismatische Autos, die sofort auf dem Glaubenshighway nach vorne strömen, die sagen, hier vorne an die Spitze, der Herr wird's machen. Da gibt es vielleicht auch eher so konservative Gefährte, die sagen, was brauche ich Katalysator? Mein Auto läuft seit 30 Jahren, das läuft auch jetzt noch. Der neumodische Schnickschnack bringt gar nichts, das geht alles nur kaputt. Da gibt es vielleicht Leute, die eher einen Geländewagen haben, weil als sie den Glauben kennengelernt haben, waren sie gerade in einer rauen Gegend und mussten gucken, dass sie überhaupt irgendwie vorwärts kommen. Dann gibt es welche, die haben so ein hochglanzpoliertes Auto. Da ist noch kein Dreck bisher rangekommen. Und so unterscheiden wir uns. Wir alle haben unser individuelles Glaubensvehikel. Die Richtung ist klar. Die Richtung ist das Reich Gottes. Aber wir bewegen uns auf unserer eigenen Straße in Richtung Gott mit unserem eigenen Auto. Jetzt kann es aber sein, dass unser Fortbewegungsmittel nicht mehr für uns angemessen ist. Ich denke da zum Beispiel an alte Männer, die aus dem Porsche aussteigen wollen und die dann da kaum noch aus diesem tiefen Sitz hochkommen und die harte Federung haut ja auch voll auf die Bandscheibe. Oder wenn du einen Geländewagen hast und fährst auf deutschen Autobahnen, zuckelst da unter tosendem Lärm in deinem Auto mit 100 Stundenkilometer über die Autobahn, hast aber trotzdem einen Benzinverbrauch, wo selbst der Porsche-Fahrer drüber lachen könnte. Es wäre Zeit, mal was anderes zu nehmen. Vielleicht wird es gerade klein und tricky und man bräuchte so ein Smart, wo man auch in die Ecken reinkommt, wo es schwierig wird. Und wenn wir dann festgelegt sind auf ein einziges Auto, dann wird es schwierig. Und das kann in unserem Glaubensleben, in unserem Leben passieren, dass wir durch unterschiedliche Gegenden unseres Lebens gehen und dass unter Umständen Dinge, die wir in unserem Glauben gelernt haben, auf einmal nicht mehr so richtig passen. Was ist, wenn du mit Lobpreis groß geworden bist und aufgrund einer Katastrophe keine Lobpreislieder mehr singen kannst? Was machst du dann? Was passiert, wenn du immer versucht hast, das Beste zu tun und es immer echt gut hingekriegt hast, all die Gebote Gottes zu halten und jetzt auf einmal versagst du auf eine Art und Weise, wo du noch nie vorher in deinem Leben gedacht hättest, dass du so versagen könntest. Und du hast nicht gelernt, mit dieser Schuld umzugehen. Was passiert, wenn du in eine Klagesituation kommst und du hast nicht gelernt zu klagen? oder was zum Beispiel mir passiert ist, was ist, wenn du eine wahnsinnige Wut im Bauch hast und einen wahnsinnigen Groll und du dich ärgerst über die Ungerechtigkeit und hast aber nur so nette Liedchen wie Danke für diesen guten Morgen. Mir war in dieser Situation es eine Riesenhilfe, dass es Psalmen gab, wo man spürt, dass der Verfasser dieser Psalmen wütend war über die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ich hätte mich nie getraut, sowas zu beten, aber es war eine Erlösung für mich. Und das sind oft Psalmen gewesen, die im Gesangbuch weggestrichen sind, weil die für den Gottesdienst nicht tauglich sind. O Herr, vernichte die Gottlosen. Ich hasse die, die dich nicht lieben oder so, ne? Und auf einmal machte so ein Psalm für mich persönlich in einer bestimmten Situation Sinn. Deswegen sind wir überzeugt, dass es gut ist, nicht nur ein bestimmtes Segment des christlichen Glaubens zu vertreten, nämlich meinetwegen modern, sondern deswegen ist es unserer Meinung wichtig, dass wir eine Bandbreite an Möglichkeiten haben, die wir kennenlernen. Was ist, wenn du so ein Highspeed-Christ bist und immer voll Power bist und auf einmal merkst du, du hast diese innere Kraft nicht mehr? Das Einzige, was du machen könntest, ist einfach nur sitzen und stille sein. Und du bist es aber gewohnt, dass das immer alles volle Kanne geht. Darum ist es wichtig, mehr kennenzulernen als das, was man für den eigenen Glauben benötigt. Weil wir wissen nicht, in welche Richtung unsere Straße uns führt. Und eine größere Bandbreite an Kultur kann uns helfen, auf unterschiedliche Dinge zu reagieren. Denn Kultur passiert nicht nur einfach, weil wir Spaß haben an Kultur, sondern Kultur nimmt auch immer bestimmte Problemsituationen auf und hat deswegen auch oft relevante Antworten. Entscheidend ist, dass wir immer wissen, egal in welchem Auto wir unterwegs sind, ob im Porsche, im Geländewagen, auf einer Vespa oder endlich auf so einem Elektroauto oder so, in welche Richtung wir fahren. Die Richtung ist immer die eine, nämlich das Reich Gottes. Und da ist die Frage, woher weiß man die richtige Richtung? Und alle, die sich gedacht haben, boah, jetzt ist die Predigt schon ewig lang und es gab immer noch keinen Bibeltext, was ist denn das hier für eine Kirche? Jetzt kommt ein Bibeltext. Als an der Schwelle des Entstehens dieser Gemeinden, dieser neuen christlichen Gemeinden, die Bewegung so schnell sich entwickelte, dass man das gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle haben konnte, da wurde auch deutlich, was die entscheidenden Dinge sind, die christliche Gemeinschaft ausmacht. Und Lukas beschreibt das in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Da beschreibt er nämlich von den ersten Christen, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Diese Dinge, die hier Lukas aufzählt, das sind die Dinge, die nach seiner Meinung nach nicht verhandelbar sind, sondern die Basis einer christlichen Gemeinschaft sind. Zum Beispiel Brotbrechen. Also das ist ein Ausdruck für das Abendmahl feiern. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Graubrot, Weißbrot, glutenfrei. Es gibt Brot ohne Sauerteig. Es gibt Brot mit Konservierungsstoffen. Es gibt Brot mit Körnern. Es gibt Doppelback. Es gibt Zwieback. All das ist Brot. Das ist der Kulturpart. Der ist beliebig. Den kannst du dir aussuchen. Da ist in jeder Kultur irgendwas anderes angesagt. In manchen Kulturen ist es sogar die Süßkartoffel, weil es kein Brot gibt. Das ist der Kulturpart. Aber es gibt auch etwas Entscheidendes. Das Entscheidende ist das Abendmahl. Sich daran erinnern an diesen Abend, wo Jesus Christus ein Zeichen gesetzt hat für seinen Tod, für seine Auferstehung und für unsere Schuldvergebung und für die Hoffnung, dass es nach diesem Leben weitergeht. Oder zum Beispiel, wo trifft man sich denn zum Brotbrechen? Zu Hause? Im Tempel? Die ersten Christen haben sich auch im Tempel getroffen. In irgendeinem Versteck, weil man verfolgt wird? In einer Kirche? vielleicht eine Merkzweckhalle, eine Schulaula, ein Zirkuszelt. Das ist der Kulturpart. Das ist beliebig. Das kann sich verändern, je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, was die Bedingungen sind. Was nicht verhandelbar ist, das ist, dass es dazugehört, dass wir Christen uns gemeinsam treffen, weil der christliche Glaube ein Gemeinschaftsglaube ist. Das ist nicht verhandelbar. Lukas macht hier also ganz deutlich, was die entscheidenden Dinge sind. Und da stecken eine ganze Reihe von Sachen drin. Zum Beispiel, sie glauben an die Augenzeugen. Sie glaubten, was die Augenzeugen, die Apostel, sagten. Dann geht es darum, was Jesus gesagt hat, was Jesus verkündet hat. Sie waren bereit, das zu lernen. Das ist in diesem sich von den Aposteln unterweisen lassen. Aber das bedeutet nicht nur zu lernen und zu hören, was Jesus gesagt hat, sondern es bedeutet auch, das zu befolgen. Das ist ganz wichtig. Das andere ist anders. Wir haben keine Apostel mehr. Die Augenzeugen gibt es nicht mehr. Wir haben das Neue Testament. Okay, eine andere Möglichkeit. Augenzeugen wären cool. Haben wir nicht mehr. Aber entscheidend ist, sind wir bereit, von dem Wort Jesu, was Jesus gesagt hat, zu lernen und uns anleiten zu lassen. Das ist das Entscheidende. Und ihr Glaube gehörte zum alltäglichen Leben. Es heißt, das taten sie regelmäßig. Es ist nicht so, dass sie einmal im Jahr sich trafen zum Brotbrechen. Das war ihnen zu wenig. Dass sie einmal im Jahr sich mit dem Apostel trafen und mal einen schlauen Spruch über Jesus hörten, sondern es gehörte eine Regelmäßigkeit dazu. Ihr Glaube gehörte zum Alltag. Das ist entscheidend. Das sind Dinge, die nicht verhandelt werden können. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist, das immer wieder neu zu überlegen. Und dass wir als Gemeinschaft das überlegen. Was ist das Entscheidende? Es gibt so viele Dinge in dieser Welt, die neu entschieden werden müssen, die überdacht werden müssen. Und das ist unsere Aufgabe. Deswegen machen wir das in unserer Vision deutlich, dass wir auf der einen Seite in dem Heute leben wollen und dass wir gleichzeitig aber uns auch besinnen wollen auf das, was andere Menschen schon vor uns gedacht haben, um bereit zu sein für die Probleme und Fragestellungen dieser Welt. Und letzten Endes, um deutlich zu machen, dass Gott, der ewig ist, und Jesus Christus, der Dinge gesagt hat, die nicht vergehen werden, dass diese Dinge immer aktuell sind, gestern, heute und auch in Zukunft. Und jetzt singen wir ein Lied, das ist vermutlich auch schon älter, würde ich sagen. Und das heißt, die Herrlichkeit des Herrn währet ewiglich.